Ja, jetzt wurden schon viele Glückwünsche überbracht heute Morgen und ich will mich natürlich gerne noch einreihen. Das ist wirklich ein besonderer Tag, ein toller Tag. Herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren FEG Markt Schwaben. Auch von mir persönlich und seitens der Bundesleitung. Das ist einfach eine große Freude, wenn eine Gemeinde solche 20 Jahre erleben kann und dann miteinander feiert und zurückblickt und auch ein bisschen nach vorne blickt. Ja, herzliche Glückwünsche auch an die Mutter, an die Gemeinde in München-Mitte. Ganz toll, dass ihr damals den Mut und auch den Weitblick gehabt habt, einen Aufbruch auszuwagen. Und was daraus geworden ist, darüber kann man sich freuen. Und ich freue mich heute mit. Vielen Dank für die Einladung zu dem besonderen Tag. Natürlich wäre es super, wir könnten hier so richtig feiern miteinander, alle von Angesicht zu Angesicht und nachher anstoßen. Das müssen wir dann irgendwie nachholen, aber das heute, glaube ich, ist schon ein toller Vorgeschmack auf das, was bei so einer Feier alles sein kann. Ja, ein toller Tag. Ich möchte gerne etwas beitragen aus Gottes Wort zu diesem Tag. Und das lässt sich mit einem einzigen Wort zusammenfassen, nämlich mit dem Wort zuerst. Zuerst. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist ja auf den ersten Blick erst etwas rätselhaft. Wenn Predigten jetzt nur noch aus einem Wort bestehen, fällt den Predigern da heutzutage nichts mehr ein oder was ist das Problem? Es kommt noch ein bisschen was nach, das kann ich versprechen. Aber dieses eine Wort sagt auch schon mehr, als man so denkt. Das Wort zuerst. Das ist nämlich gar nicht trivial. Man merkt, dass wenn man Sätze bildet mit diesem Wort zuerst, dass die häufig eine hohe Bedeutung haben. Also beispielsweise, wenn ich sage, ich wollte zuerst noch zu dir, dann merkst du schon, okay, das hat Bedeutung für ihn gehabt. Wenn da ein Geschäftsmann zum anderen sagt, lass uns das Projekt erst noch mal durchrechnen und der andere sagt, lass uns doch erst mal anfangen, dann merkst du, okay, da gibt's ganz unterschiedliche Prioritäten. Vielleicht sagst du, lass uns erstmal danach fragen, was das alles für Folgen hat. Und der andere sagt, lass uns lieber fragen, was gut ist. Lass uns zuerst auf das Gefühl hören. Lass uns zuerst ein Haus bauen. Lass uns zuerst heiraten. Da merkst du, diese Sätze sind nicht trivial. Die haben Bedeutung. Sätze mit zuerst haben oft eine hohe Bedeutung. Und wenn ein Staatsmann zum anderen sagt, also zuerst geht's mal um mein Land, dann heißt das auch mehr, wir reden gleich sofort über deins, sondern er will damit sagen, also von der Priorität her habe ich hier ganz klare Vorstellungen. Zuerst, da ist die Mitte ziemlich klar besetzt. Vom Rang her hat da etwas die Mitte erobert. Deswegen, das Wort zuerst hat Bedeutung und es kommt vor in einem sehr bekannten Bibelvers. Ein Bibelvers aus der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 6, von Jesus selbst gesagt. Und diesen Vers möchte ich gerne vorlesen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. So, das ist ziemlich auf den Punkt gebracht. Ein Satz mit dem Wort zuerst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Die Sache mit dem zuerst hat eine weitreichende biblische Tradition. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und die biblische Tradition heißt, zuerst kommt immer Gott. Er ist immer zuerst mit allem. Er war zuerst da, bevor es irgendetwas Geschaffenes gab. Seine Zuwendung zu uns war immer zuerst, bevor wir irgendetwas dazu sagen konnten. Seine Liebe war immer zuerst. Noch ein kleiner Beweis dafür, 1. Johannes 4, Vers 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Also, eine echte Priorität ermöglicht ein echtes, gutes Verhalten anschließend. Er hat uns zuerst geliebt. Dieses zuerst hat Bedeutung. Gut, also wenn wir das so sagen, das zuerst hat Bedeutung, dann ist auch klar, man sollte sich ein paar Gedanken darüber machen, was denn dieses zuerst verdient und was vielleicht auch nicht. Deswegen fangen wir mal von der Rückseite aus an und fragen, wenn Jesus das so sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, was hat denn dann diese Mitte auch nicht verdient? Und Jesus selber führt das aus in dieser Bergpredigt, in der Umgebung dieses prägnanten, tollen Verses, Matthäus 6, 33. In der Umgebung sagt er auch, es gibt auch ein paar Dinge, denen solltet ihr die Mitte verweigern, damit das Ganze ein Gesicht bekommt. Und da nennt er zum Beispiel das Geld. Das Geld, sagt er, das hat die Mitte in eurem Leben nicht verdient. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, sagt er. Es ist ja auch eigentümlich. Warum führt er gerade das an? Ich glaube, er führt das an, weil die Finanzen immer die Tendenz haben, über sich hinauszuwachsen. Mehr aus sich zu machen, als sie eigentlich verdient haben. Vom bloßen Zahlungsmittel zum Experten für Lebensfragen zu werden. Da hängt es auf meine Lebenssicherheit auf einmal daran, wie gut mein Konto gefüllt ist. Mein Lebenswert mache ich daran fest, wie viel ich finanziell schon erreicht habe. Meine Lebensplanung mache ich davon abhängig vielleicht. Ich erinnere mich noch gut an ein Gespräch mit einem Studienkollegen. Ist schon ein bisschen her, gebe ich zu, fast so lange wie, doch länger als die Gemeinde jetzt besteht. Und ich habe ihm davon erzählt, dass meine Frau, also jetzige Frau, und ich überlegten zu heiraten, aber ja, Student und wie kann das alles gehen? Und ich habe ihn gefragt, was braucht man denn so zum Leben? Er war schon verheiratet, wie können wir das denn anstellen? Und dann hat er gesagt, also das sage ich dir nur, wenn du deine Entscheidung zur Hochzeit nicht davon abhängig machst. Habe ich zweimal geschluckt und habe gedacht, er hat recht. Ich meine, ich wollte es trotzdem wissen, aber recht hat er. Was machen wir abhängig von unseren Finanzen? Wie können sie sich aufschwingen zum Experten für Lebensfragen, obwohl es doch dann am Ende nur Geld ist? Also es kann keine materielle Antwort auf geistliche Fragen geben. Das sagt Jesus. Deswegen guckt euch gut an, was ihr in die Mitte stellt. Ebenso sagt er, ist das mit der Sorge, mit Sorge und Angst. Auch ihnen sollten wir die Mitte unseres Lebens verweigern. Wir sind, glaube ich, im letzten Jahr auch noch mal ein Stück mehr zu Experten geworden, was Sorge und Angst angeht. Vor jetzt über einem Jahr, weiß ich noch, hatte ich die erste Berührung mit dem C-Wort. Also Friendly Friday, wie hieß das? Ich war auf einem Kongress in Karlsruhe, fast 8000 Menschen in der Halle. Und es war super und eine tolle Stimmung, tolle Botschaften. Und auf einmal geht das Licht an und die Veranstalter sagen, jetzt ist der Kongress zu Ende, ihr solltet alle nach Hause gehen, denn wir haben hier einen Corona-Fall. 8000 Leute nach Hause geschickt. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, wow, die Sache kommt uns ganz schön nah. Wir haben es mit einem unsichtbaren Gegner zu tun, der zum Angriff geblasen hat und wer weiß, was das mit uns machen wird. Und gerade da lese ich diesen Vers sehr aufmerksam und höre, wie Jesus sagt, und trotzdem überlasst nicht der Sorge die Mitte eures Lebens. Es gibt Dinge, denen ist das zuerst zu verweigern. Gut, wenn man das getan hat, dann stellt sich natürlich als nächstes die Frage, was gehört denn dann hinein in die Mitte? Worum soll es denn dann gehen? Und dazu gibt Jesus eine klare Antwort. Die Mitte ist gut zu besetzen, nämlich mit der Botschaft vom Reich Gottes. Sie gehört in die Mitte des Lebens. Nichts Besseres kann dir passieren als das. Jesus sagt, Gottes Reich, seine Herrschaft über seine Schöpfung, die gehört in den Fokus. Dann kann es gut werden. Also es ist viel wichtiger, dass Gott geehrt wird, als dass du viel Geld hast. Es ist viel wichtiger, dass sein Wille geschieht, als dass wir es bequem haben. Es ist viel wichtiger, dass sein Reich kommt, als dass du die Weltgeschichte verstehst von A bis Z. Ich glaube, es ist gut, diese Zusammenhänge zu kennen, zu sehen, wie das auch eingebettet ist in dieser großen Bergpredigt, wie Jesus das beschreibt, was es bedeutet, in der Mitte des Lebens Gottes Reich zu setzen. Und das zieht sich durch seine Verkündigung. Markus zum Beispiel, der Evangelist Markus, nennt das als einen Kernsatz der Verkündigung Jesu. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist Jesu Verkündigung. Das möchte er in die Mitte setzen, auch unseres Lebens. Und zum Glück bekommen wir dann so einiges angeboten, wie wir uns dieses Reich Gottes vorstellen können. Allein schon dieser Vers, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, sagt der, der es gebracht hat. Er will damit sagen, mit mir ist das nahe herbeigekommen. Ich bin's, der die Herrschaft Gottes bringt. Dieses Reich Gottes ist an eine Person gebunden, nicht an Landesgrenzen, an Behörden, an Gesetze oder an eine bestimmte Staatsform, an eine Institution, sondern an eine Person. Wo Jesus ist, ist Gottes Herrschaft präsent. Das verkündigt er. Und dann fängt er an zu beschreiben, in vielen Gleichnissen, in vielen Erzählungen und Geschichten, wie es zugeht in Gottes Reich. Da sagt er zum Beispiel, das Reich Gottes wird regiert von einem Vater im Himmel. Von einem Vater im Himmel. Nicht von einem Despoten, nicht von einem Tyrann, nicht von einem Machthungrigen, sondern von einem Vater im Himmel wird das Reich regiert. Der ist bereit, die Landstraße entlang zu rennen, um seine Verlorenen einzusammeln. Euch fällt die Geschichte ein, die Geschichte von den verlorenen Söhnen, die Jesus erzählt, wo er von Gott redet als von einem Familienoberhaupt, einem Patriarchen damals, dem nichts zu unangenehm ist und nichts zu peinlich, um sein verlorenes Kind wieder einzusammeln und zu begrüßen. Was für ein Herz wird da sichtbar? So geht's also zu in Gottes Reich. Es wird regiert von einem Vater, der bereit ist, seinen einzigen Sohn zu opfern zur Erlösung dieser Welt, der Menschen. So ist er also. Wo dieser Vater das Sagen hat, da möchtest du leben. Und wo er nicht ist, wo seine Herrschaft nicht ist, da möchtest du auch nicht sein. Jesus sagt, da ist Heulen und Zähneklappern, da wird dir heiß und kalt. Ja, das sind die Bilder dafür. Da willst du nicht sein. Also das Beste, was dir passieren kann in deinem Leben, ist, dem Reich Gottes das zuerst zu überlassen. Das mag ein bisschen verstörend sein für alle, die es so sehr mögen, auch Gemeinde aufzubauen. Und es ist vielleicht sogar ein bisschen riskant, das bei einem 20-jährigen Jubiläum einer Gemeinde zu sagen. Aber die Gemeinde allein ist noch nicht Gottes letztes Ziel. Er hat sie mit einer Absicht, mit einer Mission ausgestattet, mit einem Sinn belegt, weil er gerne in dieser Welt präsent sein möchte. Und die Gemeinde ist sein Weg dafür. Die Gemeinde ist das Modell der Herrschaft Gottes für diese Welt. Das ist ihre höhere Berufung. Das ist ihre erste Bestimmung. Also wenn die Mitte gut besetzt ist, dann tut es nicht nur dir und mir gut, sondern am Ende der ganzen Welt. Jetzt fragt man sich, woher hat Jesus das denn nun? Also woher kommt diese Verkündigung? Was hat ihn da bewegt? Die kurze Antwort lautet natürlich, er ist der Sohn Gottes. Er kennt die Pläne Gottes, er kennt die Mission Gottes und sein Herz. Aber es lässt sich sogar auch in der Schrift aus dem Alten Testament her verfolgen, denn darin war Jesus zu Hause. Und er hat es auch so angebunden und so gepredigt, dass man verstehen konnte, woher das schon im Alten Testament kommt, was ihn bewegt hat. Was Jesus inspiriert, sind schon die Aussagen der Propheten des Alten Testaments. Zum Beispiel hat er über so eine Prophetenstelle gepredigt in seinem Heimatort. In dem kleinen Ort Nazareth hat über einen Abschnitt vom Propheten Jesaja gepredigt, Kapitel 61, und hat gesagt, dieses Wort, seine Erfüllung bringe ich euch. Ich lese euch mal. Er sagt an dieser Stelle, man kann das sogar mitlesen, hier in Lukas 4 nachzulesen, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Also ich übersetze mal frei, Menschen sollen frei werden. Alle Ungerechtigkeit soll verschwinden, alle ungerechten Strukturen, alle versklavenden Strukturen im Leben von Menschen sollen verschwinden. Und wir wissen, was das alles sein kann. Natürlich können das äußere Dinge sein, die Menschen gefangen halten. Aber es können auch ganz viele innere Dinge sein. Und Jesus sagt, wo ich bin, da wird die Freiheit der Person wiederhergestellt. Man merkt, das umschließt viel mehr als nur den Sonntagmorgen. Jesus spricht da etwas aus, was für das ganze Leben Bedeutung hat. Schon vom Alten Testament her ist klar, wo Gott herrscht, da werden Menschen befreit. Und wenn man das zu Ende denkt, landet man bei dem, was wir eben schon gehört haben, dieser Bibeltext, der eben vor der Predigt gelesen wurde von Arne. Dieser Text stammt auch vom Propheten Jesaja, ein paar Kapitel weiter, Kapitel 65. Und da ist die Rede davon, was passiert, wenn Gott allein das Sagen hat. Da bleiben Menschen gesund bis ins hohe Alter. Da gibt es keine Wohnungsnot, da hat jeder ein Zuhause. Da herrscht Vollbeschäftigung, würden wir heute sagen. Ja, wie hieß es da? Die Menschen haben zu arbeiten und sie können von ihrer Hände Arbeit leben. Sie können, das genügt. Und es kommt keiner, der es einem wegnimmt. Das sind doch irgendwie sehr lebensnahe Vorstellungen. Familien können mit mehreren Generationen unter einem Dach leben. Was für eine Freude, wenn das gelingt, oder? Wenn viele Generationen beieinander sein können und das als Bereicherung erleben und es ihnen gut tut. Wirtschaftliche Stabilität, gesunde Familien, sogar von einer nachhaltig guten Ökologie ist die Rede, bis dahin, dass die Tiere miteinander auskommen werden. Also umfassend geht es gut, da wo Gott das Sagen hat. Und nicht zuletzt diese enge, dichte, intensive geistliche Gemeinschaft zwischen Gott und seinen Menschen. Er hat schon gehört, bevor sie überhaupt geredet haben. Wie eng muss das, müssen da Herz und Herz zusammen sein, damit sowas geht. Und ja, wer sich gut auskennt in der Bibel und auch beim Propheten Jesaja, der wird jetzt sagen, schöne Geschichte, aber da steht ja auch drüber, das wird so sein im neuen Himmel und der neuen Erde. Ja, jetzt lasst uns mal nicht so tun, als wäre das morgen hier möglich. Okay, erwischt. Wird es nicht. Jedenfalls nicht ganz so. Wir werden vielleicht noch weit davon entfernt sein. Denn es ist richtig. Da steht, Gott wird erst alles neu machen müssen, bevor das geht. Aber wir können, glaube ich, nicht leugnen, dass schon jetzt Gottes Herz dafür schlägt, dass im Einzelnen solche Dinge passieren. Was er einmal vollkommen herstellen wird, hat schon jetzt Bedeutung. Wo immer es passiert. Wo immer es passiert, ist es da besser als woanders. Und so verstehe ich auch, was Jesus gebracht hat und wie er gelebt hat. Dass er eben nicht nur ein Buch überreicht hat oder ein paar Lehrsätze dagelassen hat, sondern natürlich hat er gepredigt. Aber er hat auch getan, was er gepredigt hat. Und die Menschen haben sich um ihn versammelt, weil es gut da war, wo er ist. Und die, die nichts hatten, die waren froh, bei ihm etwas zu bekommen. Und wenn man sich vorstellt, wie die Lebensverhältnisse damals waren, kann man die Bedeutung erahnen. Denn das war im Grunde für viele eine Dauerkatastrophe. Das jüdische Volk lebte in einer Verelendung, beispiellos. Unter der Herrschaft der Römer ging es großen Teilen des jüdischen Volkes überhaupt nicht gut. Also sagen wir mal 10% vielleicht schon. Die konnten auch profitieren von der Kooperation oder hatten ein gutes Auskommen. Aber 80% haben im Grunde morgen von dem gelebt, was sie heute verdient haben. Und wenn du heute nichts verdient hast, hast du morgen nichts zu essen. Das war die Situation der allermeisten. Und die letzten 10%, die konnten sowieso nicht mehr für sich sorgen. Die mussten vom Betteln leben, weil sie krank waren oder weil sie ausgestoßen waren aus irgendwelchen Gründen. Also das war die Situation. Viele, viele tausend Kinder waren unversorgt, unterversorgt, unbetreut, weil sie kein Zuhause hatten, weil die Eltern gestorben waren, wie auch immer. Die zogen in den Städten rum. Und wenn man sich das vorstellt, was es bedeutet, dass Jesus in solch einer Situation sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Von ihnen könnt ihr noch was lernen. Da merkt man erst, was es bedeutet, wenn an einen schlimmen Ort das Reich Gottes kommt. Also er hat das gelebt. Er hat nicht gesagt, lasst uns mal warten, bis der Vater im Himmel das irgendwann mal vollständig aufrichtet. dann werden wir uns alle freuen. Er hat eher gesagt, lasst uns hier so weit gehen, wie wir eben können. Und hat es verbunden mit der guten Nachricht, dass mit ihm das Reich Gottes angebrochen ist, wohin man umkehren kann, wo es Vergebung der Schuld gibt und deswegen eine echte Heimat. Zuerst das, dann alles andere. Ich habe mich gefragt, was heißt das für uns heute? Was heißt das für unsere Situation in Deutschland im Jahr 2021? Was haben wir erlebt im letzten Jahr? Wo wird das Reich Gottes am meisten gebraucht? Und wenn man sich überlegt, was wir alles so erlebt haben in den vergangenen 12, 15 Monaten, dann muss man sagen, wir haben gelernt, wie verletzlich menschliches Leben ist, oder? Das war für die westlichen entwickelten Industrieländer nach langer Zeit mal wieder fast eine neue Erfahrung. Wie verletzlich menschliches Leben ist, wie schnell es zu Ende sein kann, wie wenig Sicherheit wir uns selbst verschaffen können. Und da hinein, in diese Risse, möchte das Reich Gottes kommen. In diese Risse möchte Jesus sein Evangelium senden. Ich finde, das ruft gerade noch dazu, eine Einladung in dieses Reich Gottes auszusprechen. Ein Ort, an dem es sicher ist. Kein Ort auf dieser Welt, keine andere Stadt. Es ist kein Aufruf, umzuziehen. Aber es ist ein Aufruf, mit dem Herzen umzuziehen. Das ganze Leben mitzubringen und es bei Gott in Sicherheit zu bringen. Und ja, da gibt es auch immer noch Angst und Schmerzen. Und der Tod ist noch nicht vorbei. Ganz klar. Das sagt Jesus auch. Ihr werdet in der Welt Angst haben, aber das neue Leben, was ich bringe, das ist unzerstörbar. Dieses neue Leben kann nicht kaputt gemacht werden von keinem Virus und auch sonst nichts, was auf Erden ist, weil es nicht irdisch ist. Und dahin Menschen einzuladen, ist unsere große Chance und ein schöner Auftrag in dieser Zeit. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das mal sehr, das hat sich sehr eingebrannt bei mir, deswegen erzähle ich das mal oder nochmal, weil mich das nach wie vor begleitet, wie sehr Gott daran interessiert ist, dass diese Einladung zu den Menschen kommt. Ich war an diesem Tag unterwegs, es war schon Abend, Freitagabend, und ich musste in den Zug, hatte noch einen Termin in einer Gemeinde hier im schönen Süddeutschland. Und war aber auch mit der Sonntagspredigt noch nicht fertig, denn die hatte ich zu einem besonderen Anlass zu halten, war auch toll, die Einführung eines Pastors. So, und die Gemeinde hatte sich also gewünscht, an diesem Sonntag zur Einführung ihres Pastors eine Predigt zu hören über den Mauerfall von Jerusalem. Das war ein bisschen schwer zusammenzukriegen für mich, ja, also Pastor, Mauerfall und so muss man sich ein paar Gedanken machen. Und ja, so saß ich in dem Zug und war ein bisschen deprimiert und ach ja, das war sowieso ein schwieriger Tag gewesen, auch zu Hause. Und so saß ich da und hatte demonstrativ meinen Laptop aufgeklappt, um zu sagen, also ich möchte hier arbeiten und nicht reden. So. Und da saßen noch eine ältere Dame und ein junger Mann mit mir am Tisch und der junge Mann wollte doch schon reden. Und machte das auch verschiedentlich deutlich und fragte dann auch, also ob das denn ein Dienstlaptop sei. Ja, sage ich, das ist ein Dienstlaptop. Ja, muss noch arbeiten am Freitagabend. Auch sage ich, ist nicht so. Ja, kenne ich schon und mache ich schon lange, ist kein Problem. Und ich habe so im Stillen zu Gott gesagt, also Herr, ich bin ja bereit zu reden, aber dann muss es auch irgendwie was bringen. Ja, jetzt nicht nur hier so 2 Stunden irgendwie Smalltalk und so. Ja, und dann hatte er auch bald raus, dass ich Pastor war. Da war sowieso vorbei mit dem Versteckspiel. Und sagte dann, ja, dann als Pastor müsste man ja auch die Bibel kennen. Ja, sage ich, habe ich auch schon mal gelesen und so. Ja, und in der Bibel, da steht ja auch die Geschichte vom Mauerfall zu Jericho. Ja, das war dann wirklich der Punkt, wo ich zu Gott gesagt habe, also Herr, ich habe es verstanden, wir reden, keine Frage, du kannst aufhören. Also, ich weiß es. Und dann haben wir gesprochen. Er sagt, ja, also Mauerfall von Jericho, das wäre ja auch eine schwere Geschichte. Da kämen ja auch alle um am Ende. Ja, ich sag genau, da kommen alle um, fast alle. Ja, und Hiob, und das wäre ja auch schwierig. Und es gäbe ja noch mehr so schwierige Sachen. Ja, der kannte auch wirklich alle, also Sachen, über die du erstmal eigentlich nicht sprichst, wenn du mit jemandem anfängst, über den Glauben zu reden, die kannte er alle. Und irgendwann waren wir dann gelandet und ich dachte, ich muss das mal irgendwie in eine Richtung bringen und habe gesagt, aber diese ganzen schwierigen Sachen, also all das, was ja da auch so viel Schmerzen macht, wovon die Bibel erzählt, das hat am Ende Jesus getragen, ne? Und hat das alles, als er gestorben ist, überwunden und umgewandelt in Vergebung. Dann hörten die anderen so ein bisschen zu, die da drumherum saßen, und es war irgendwie ein besonderer Moment, für mich zumindest. Und dann sagte die ältere Dame sich zu Wort, die hatte ich ganz vergessen, und sagte, ob sie auch mal was dazu sagen dürfte. Und ja, natürlich, ja. Ja, sie wär ja nicht studiert und sie wäre ja auch nicht so gelehrt mit dem ganzen Diskutieren und so. Aber sie wollte doch mal sagen, der Gott, von dem wir da reden würden, der hätte sie ja in all den Jahrzehnten noch nicht allein gelassen. Und ich dachte, wow, das war das, was fehlte bei all dem Diskutieren. Als hätte Gott dir auf die Schulter getippt und gesagt, kannst du mal irgendwas Relevantes zu dieser Diskussion beitragen vielleicht? Hat sie gemacht. Und im Nachhinein habe ich mir überlegt, wie viel Gott in Bewegung setzen musste, um diesem jungen Mann wenigstens eine Spur Evangelium zu bringen an diesem Tag. Dafür hat er einiges zusammengebracht und konstruiert. Also Gott liebt es sehr, Menschen eine Einladung auszusprechen. Und wann, wenn nicht heute, wird das gebraucht? Oder die vielen, die unter Einsamkeit leiden gerade, weil sie viel zu wenig Begegnung, Gespräch, körperliche Berührung haben. Sie brauchen das. Gemeinden, die auch gut sind digital, aber die auch bereit sind, analog wieder zu werden und Menschen in Empfang zu nehmen und all das aufzufangen und mitzutragen, was an ungestillten Bedürfnissen entstanden ist in diesem Jahr. Oder letzter Gedanke, viele sagen, ich brauche dringend Entlastung von all dem, was ich da jetzt erlebt habe oder schon vorher erlebt habe. Nicht wenige sagen, ich möchte, wenn all das vorbei ist und alle Einschränkungen weg sind, möchte ich nicht mehr so leben wie vorher. Dann arbeite ich lieber einen Tag weniger und habe weniger Geld und möchte aber mein Leben in Balance kriegen. Und ich habe mich gefragt, was das wohl ist, dieses Gefühl auch der Überforderung. Das ist ja nicht nur die Menge an Arbeit. Das ist ja nicht nur 5 Tage die Woche gefordert zu sein. Dieses Gefühl entsteht auch dadurch, dass ich mich selbst jeden Tag beweisen muss. Dass ich mich selbst jeden Tag so darstellen muss, dass die anderen beeindruckt sind. Im echten Leben analog und im echten Leben digital. Ich meine, noch niemand ist irgendwie darauf gekommen, eine Plattform zu gründen für Pleiten, Pech und Pannen, oder? Ich habe schon mal dran gedacht, so irgendwie so Facebook 2.0 oder so für alles, was schiefgegangen ist, dass man mal aufhören kann, sich immer nur von der besten Seite zu zeigen. Ich glaube, das alles macht uns ganz schön Druck. Und die Entlastung geht weit über das hinaus, nur die Arbeitszeit zu reduzieren. Wir brauchen einen, der uns sagt, bei Gott bist du jetzt schon anerkannt. Bevor du dein erstes Bild posten konntest, hattest du bei ihm schon einen Namen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist es, was zuerst ins Leben gehört. Und überall, wo Jesus ist, ist dieses Heilsame zuerst vorhanden. Amen.